Vor etwa 2 Jahren nahm ich eine neue Stelle bei einer Versicherungsgesellschaft an und musste in eine andere Stadt ziehen. Es war ein großer Schritt für mich, weil ich vorher im Einzelhandel gearbeitet hatte. Im Büro arbeiteten etwa 40 Personen auf meiner Etage und es war in kleine Gruppen von Kabinen unterteilt. Meine befand sich ganz hinten, in der Nähe der Fenster, was mir den Blick auf den Parkplatz und das Einkaufszentrum auf der anderen Straßenseite ermöglichte. Ich kannte noch niemanden, also aß ich meistens an meinem Schreibtisch zu Mittag und verbrachte die erste Woche damit zu versuchen, niemanden mit Fragen zu stören. Nach ein paar Wochen im Büro lernte ich Jason kennen. Er war etwa 35 Jahre alt, vielleicht 10 Jahre älter als ich, und wirkte sehr gepflegt. Er trug immer Hemden mit Knöpfen und Anzughosen, sogar freitags, wenn alle anderen Jeans trugen. Er hatte eine geschickte Art, Gespräche zu beginnen und schien jeden im Büro zu kennen. Eines Tages erschien er an meinem Schreibtisch mit einem Kaffee, den er für mich gemacht hatte. Es war eine nette Geste, ich bedankte mich, auch wenn ich ihn eigentlich nicht brauchte. Von da an begann er jeden Morgen mit Kaffee für uns beide zu kommen. Ich dachte, er sei freundlich, ohne aufdringlich zu sein. Zumindest schien es anfangs so. In den darauffolgenden Wochen bemerkte ich jedoch, dass er eine Art hatte, sich in Gespräche einzuschalten. Wenn ich erwähnte, dass ich nach der Arbeit Pläne hatte, fragte er, was ich vorhatte und mit wem. Die Frage wirkte harmlos, aber es folgte immer etwas. Wenn ich sagte, dass ich mit Freunden essen gehe, fragte er, wo, und äußerte dann seine Meinung über das Lokal. Wenn ich erwähnte, dass ich ein Date hatte, wollte er alle Details wissen. »Du musst vorsichtig sein«, sagte er eines Morgens zu mir. »Die meisten Typen haben keine guten Absichten. Du bist zu nett, du wirst am Ende verletzt.« Zuerst lachte ich, weil er mich an einen älteren Bruder erinnerte, als würde er auf mich aufpassen. Doch bald wurde klar, dass er nicht nur freundlich war. Wenn ich nicht genug Informationen preisgab, bestand er darauf. Einmal, als ich nicht darüber sprechen wollte, sagte er, »Ich versuche nur sicherzugehen, dass du deine Zeit nicht mit den falschen Leuten verschwendest.« Außerdem schien er bei der Arbeit immer zu wissen, wo ich war, und wenn ich meinen Schreibtisch länger verließ, machte er sich die Mühe, später vorbeizukommen und zu fragen, wo ich gewesen sei. Es war fast so, als würde er mir im Büro nachlaufen. Trotzdem mochten ihn andere Kollegen, also wollte ich kein größeres Problem daraus machen, als es war. Der Wendepunkt kam etwa 6 Wochen nach meinem Beginn. Ich hatte angefangen, mich mit einigen der jüngeren Frauen anzufreunden und manchmal aßen wir gemeinsam in der Pausenlounge zu Mittag. An einem Freitag gingen wir nach der Arbeit in einer Gruppe etwas trinken. Jason fragte, ob er mitkommen könne, aber ich sagte ihm, dass es nur für Frauen sei. In derselben Nacht schickte er mir eine Nachricht mit einem Foto von der Bar, in der wir waren. »Sieht lustig aus«, schrieb er, obwohl ich ihm meine Nummer nie gegeben hatte. Er musste sie von jemandem im Büro bekommen haben. Danach begann ich, die Gespräche mit ihm kurz zu halten und vermied es, persönliche Details preiszugeben. Um diese Zeit fing er an, mir viele unaufgeforderte Ratschläge zu meinem Privatleben zu geben. Einmal, als ich eine Freundin erwähnte, mit der ich Zeit verbrachte, sagte er, »Sie ist keine echte Freundin. Sie wird dich verraten.« Er sagte es in einem beiläufigen Ton, als ob er mir einen Tipp geben wollte. Aber es hatte einen Unterton, der mich unwohl fühlen ließ. Als ich begann, mich stärker zu distanzieren, reagierte er, indem er bei anderen im Büro über mich sprach. Ich hörte von einem Kollegen, dass er gesagt habe, ich sei kalt und distanziert. Jemand anderes erwähnte, dass er meinte, ich hielte mich für besser als alle anderen. Es war seltsam, denn mir gegenüber verhielt er sich immer noch freundlich und schaute weiterhin ständig bei meinem Schreibtisch vorbei. Einige Kollegen wirkten sogar distanziert, als ob sie ihm glaubten. Die Spannung erreichte einen Höhepunkt an einem Abend, als ich spät das Büro verließ. Die meisten waren schon weg und ich ging über den Parkplatz zu meinem Auto. Jason lehnte an der Motorhaube seines Wagens, der ein paar Plätze entfernt stand. Er rief mir zu, »Wir sollten reden«, aber ich ging einfach weiter. Er folgte mir ein paar Schritte und sagte, »Du hast mich gemieden. Ich verstehe nicht, warum.« Sein Ton war ruhig, aber allein mit ihm auf dem dunklen Parkplatz zu sein, machte mich nervös. Ich stieg schnell in mein Auto, verriegelte die Türen und fuhr los. Danach bemühte ich mich nach Möglichkeit immer zusammen mit anderen das Büro zu verlassen und nahm keinen Kaffee mehr von ihm an. Er versuchte es noch, aber ich sagte ihm, dass ich die Interaktion reduzieren wolle. Er wirkte verärgert, bestand jedoch nicht weiter darauf, zumindest nicht in diesem Moment. Im dritten Monat beschloss ich, dass ich es nicht so weiterlaufen lassen konnte. Ich begann, die Vorfälle zu dokumentieren. Ich bewahrte die Nachricht auf, die er mir in jener Nacht in der Bar geschickt hatte, und erzählte einer vertrauten Kollegin, was passierte. Sie gab zu, dass ihr aufgefallen war, wie eng er mir folgte, und ermutigte mich, mich an die Personalabteilung zu wenden. Ich vereinbarte ein Gespräch und erklärte alles so klar wie möglich. Das verschaffte mir eine gewisse Erleichterung, weil zumindest jemand versuchte, mir zu helfen. Die ganze Zeit hoffte ich, dass sich das lösen ließe, ohne dass es meine Arbeit beeinträchtigte. Ich wollte ihm nicht einmal Probleme bereiten, ich wollte nur, dass es aufhörte. Die Person aus der Personalabteilung sagte, dass sie sich darum kümmern würde. Innerhalb einer Woche bemerkte ich, dass Jason nicht mehr an meinem Schreibtisch vorbeikam. Er arbeitete noch immer in derselben Abteilung, hielt jedoch Abstand. Manche behandelten mich anders, aber das war mir nicht so wichtig. Die Atmosphäre im Büro verbesserte sich ohne seine ständige Aufmerksamkeit. An einem Nachmittag, als ich zum Parkplatz ging, sah ich ihn in seinem Auto sitzen, aber er stieg nicht aus und kam nicht auf mich zu. Er beobachtete mich nur, während ich zu meinem Wagen ging. Ich achtete darauf, schnell wegzufahren, und es passierte nichts. Mit der Zeit normalisierten sich die Dinge. Es dauerte eine Weile, bis ich mich wieder wohlfühlte, aber schließlich fühlte sich das Büro wieder wie ein normaler Arbeitsplatz an. Ich vermied es immer noch, allein auf dem Parkplatz zu sein, wann immer es möglich war, nur für den Fall. Aber Jason schien die Botschaft verstanden zu haben. Mein Freund Garrett ist ein bisschen unausgeglichen. Und wenn ich ein bisschen sage, meine ich sehr. Er ist einer von diesen Typen, die ständig damit prahlen, wie verrückt und aggressiv sie sind, als wäre das irgendwie cool. Er gerät ständig in Schlägereien, kann seinen Mund nicht halten und verbringt mehr Zeit im Fitnessstudio als irgendwo sonst, einschließlich seines eigenen Zuhauses. Eigentlich könnte ich 5 Geschichten über ihn erzählen, aber die bei weitem beängstigendste ist die, die du gleich hören wirst. Außerdem betrifft sie mich direkt und ich fühle mich viel wohler dabei, meine eigene Geschichte zu erzählen, als die von jemand anderem. Das passierte vor ein paar Wochen, kurioserweise auch am letzten Tag des letzten Jahres, im Mai 2019. Die Abschlussfeier war erst ein paar Tage später geplant, also mussten wir, obwohl wir fertig waren, noch bleiben. Es ist Tradition, dass alle Absolventen am letzten Schultag betrunken werden. Auch taten wir genau das. Es gibt einen riesigen Uhrturm im Zentrum des Campus, wo sich alle Seniors zum Trinken versammeln. Und dort waren wir um 22 Uhr. Es war überfüllt. Mehr als 1000 Menschen drängten sich in diesem Hof. Für mich war es bittersüß, aber ich glaube, alle waren erleichtert, die Abschlussprüfungen hinter sich zu haben, die an meiner Schule ziemlich schwer sind. Es gab noch eine Handvoll anderer Senior-Traditionen, über die ich sprechen könnte, aber ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Wir waren zu 6. Ich, C, T, R, N und natürlich Garrett. Ich glaube nicht, dass sich der Rest meiner Freunde wohlfühlen würde, wenn ihre Namen genannt würden. Also nenne ich sie nur bei ihren Initialen. Ich sollte auch kurz erwähnen, dass wir außerhalb des Campus wohnten, was bedeutete, dass wir durch die Stadt laufen mussten, um nach Hause zu kommen. In dieser Stadt gibt es ziemlich viele Obdachlose, also ist es nicht ungewöhnlich, ihnen spät in der Nacht zu begegnen. Wie auch immer, wir gingen gerade vom Uhrturm nach Hause, als Garrett wieder seine Nummer abgezogen hat. Naja, es war eigentlich nicht seine Schuld, aber das spielt keine Rolle. Als wir die Straße überquerten, rannte ein Obdachloser auf uns zu und fing an, sich seltsam zu benehmen. Normalerweise halten sich die Obdachlosen hier für sich, da sie zugedröhnt sind und ihre Umgebung nicht wahrnehmen. Aber dieser Typ wollte eindeutig interagieren. Er stand mitten auf dem Zebrastreifen und schrie Dinge, als wäre er ein Troll, der die andere Straßenseite bewachte. Wir lachten ein wenig und machten einen großen Bogen um ihn nicht zu stören oder zu provozieren. Naja, alle außer Garrett. Statt wegzugehen, fing Garrett an, den Typen anzuschreien, er solle von der Straße gehen und aufhören, Fremde zu belästigen. Dem Mann gefiel das nicht und er machte ein paar aggressive Schritte auf ihn zu. Da griffen wir anderen ein, um eine Schlägerei zu verhindern. Wir müssen ihn eingeschüchtert haben, denn er blieb stehen und beschränkte sich wieder aufs Schreien. Ich versuchte, Garrett von der Straße zu ziehen, um ihn zur Vernunft zu bringen, aber er schlug meine Hand weg. Bevor wir etwas tun konnten, rannte er mit voller Geschwindigkeit auf den Typen los und schrie wie ein Irrer. Der Mann fing an zu rennen, woraufhin Garrett stehen blieb und anfing zu lachen. Ich weiß, dass es falsch war, aber die Szene war wirklich lustig, so verstörend sie auch war. Es war, als würde man auf eine Gruppe Vögel zurennen und zusehen, wie sie auseinanderstieben. Danach gingen wir in Richtung unserer Wohnung, aber nach ein paar Minuten bemerkten wir, dass uns der Mann folgte. Als er sah, dass wir ihn ansahen, begann er zu schreien, dass wir einen großen Fehler gemacht hätten und dass er eine Art Nische rufen würde, was auch immer das bedeuten sollte. Wir begannen, ihn zu provozieren, in der Hoffnung, dass er Angst bekäme und wegginge, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nur seinen Wutanfall verschärften. Ich bin nicht stolz auf alles, was in dieser Nacht passiert ist, aber wir standen kurz vor dem Abschluss einer sehr angesehenen Universität und hatten die ganze Nacht mit Alkohol gefeiert, also waren wir nicht in der richtigen Verfassung, um die Situation angemessen einzuschätzen. Ein paar Straßen von unserer Wohnung entfernt bemerkten wir, dass der Typ uns immer noch folgte, wenn auch mit etwas Abstand. Ich sagte den anderen, dass ich es nicht gut fände, ihn bis zu unserer Wohnung mitzunehmen, und die anderen stimmten zu. Natürlich rannte Garrett los, bevor wir uns einigen konnten. Wieder begann er, auf ihn loszurennen, und der Mann floh in die entgegengesetzte Richtung. Garrett drehte sich um und kam zu uns zurückgetrabt, und wir liefen alle die Straße hinauf. Wir dachten, die Sache sei erledigt. Wir kamen nach Hause und waren ziemlich sicher, dass wir diesmal nicht verfolgt worden waren. Ich gehe nicht darauf ein, was wir drinnen taten. Sagen wir einfach, es war ein Grad an Entgleisung, den ich so bald nicht wiederholen werde. Ich kann nicht einmal die Uhrzeit nennen. Ich taumelte gerade zur Haustür hinaus, um meine DoorDash-Bestellung abzuholen, als mir etwas Seltsames auffiel. Die Seitentür, die in den Hinterhof führte, stand weit offen. Das war besonders seltsam, weil wir einen kleinen Faden benutzten, um sie geschlossen zu halten. Dass die Tür offen war, bedeutete, dass sie absichtlich geöffnet worden war. Instinktiv stellte ich die Verbindung her. Es war wahrscheinlich derselbe Typ von vorhin. Ich hatte genug Verstand, um die Punkte zu verbinden, aber offenbar nicht genug, um richtig zu reagieren. Das Klügste wäre gewesen, meine Freunde zu alarmieren, aber mein betrunkener Ich entschied sich nachzusehen. Ich ließ das DoorDash auf der Veranda stehen und ging um das Haus herum, versuchte dabei gerade zu laufen. Als ich in den Hinterhof einbog, spürte ich, bevor ich überhaupt etwas sehen konnte, ein Seil um meinen Hals. Ich wehrte mich heftig, aber es half nichts. Jemand würgte mich von hinten und ich konnte nichts tun. Ich spürte die abgenutzten Enden des Seils, wie sie sich in meine Kehle bohrten, während er mit aller Kraft zudrückte. Ich dachte wirklich, dass ich sterben würde. Mit all meiner Kraft stieß ich meine Beine nach hinten und er verlor das Gleichgewicht. Wir fielen beide zu Boden und ich konnte wieder atmen, aber er war immer noch auf mir. In einem Wutanfall kratzte er mir das Gesicht auf und ich konnte das Blut auf meinen Wangen spüren. Ich stieß ihn von mir und er stand auf, bevor er aus dem Blickfeld verschwand. Ich versuche von hier an abzukürzen. In dieser Nacht musste ich ins Krankenhaus. Die Schnitte waren nicht schwer, aber ich brauchte mehrere Impfungen, um mich vor möglichen Krankheiten des Mannes zu schützen. Die Polizei war wenig hilfreich und da ich eine Woche später umzog, konnte man auch nicht viel tun. Am schlimmsten war, dass ich auf allen meinen Abschlussfotos sichtbare Schnittwunden hatte. Garrett fühlte sich so schlecht, dass er mich schließlich nach Nu brachte, aber ich habe ihm nie etwas nachgetragen. Ich hoffe nur, dass er die Lektion gelernt hat, keine Menschen zu provozieren, die nichts zu verlieren haben. Als ich in der 7. Klasse war, gab es einen Jungen namens Sven in meiner Klasse. Um es milde auszudrücken, er war ein bisschen seltsam. Er war einer von denen, die mit niemandem sozialisierten, obwohl die Leute häufig versuchten, ihn in Aktivitäten einzubeziehen. Ich hatte nicht alle Fächer mit ihm, aber soweit ich mich erinnere, saß er immer am selben Platz in jedem Klassenzimmer, hinten in der Ecke gegenüber der Tür. Ohne Ausnahme kam er jeden Tag mit demselben Outfit zur Schule, Cargo-Shorts und ein großer Bordeaux-roter Kapuzenpullover. Offensichtlich sprach er nicht viel, aber wenn er eine Frage beantworten oder eine Passage vorlesen musste, hatte er eine sehr tiefe Stimme, wegen der ihn viele andere Kinder verspotteten. Ich erinnere mich nicht, dass er Freunde hatte, was durchaus Sinn ergab. Einmal sah mein Freund Tyler, wie er in der Pause Würmer zerschnitt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er dafür Ärger bekam. Apropos Pause, Sven verbrachte die ganze Zeit allein, am Zaun, der an den Wald grenzte. Er spielte nie und tat nichts, was auch nur annähernd typisch für ein Kind war. Er stand einfach dort am Zaun und tat Gott weiß was. Einige meiner Freunde behaupteten gesehen zu haben, wie er mit jemandem auf der anderen Seite sprach. Aber ich habe es persönlich nie gesehen, also werde ich keine möglichen Lügen verbreiten. Ich versuche mich an andere Dinge zu erinnern, die es wert sind, erwähnt zu werden. Er hatte mehrere Eigenheiten und seltsame Angewohnheiten, wie sie jeder merkwürdige Teenager hat, aber nichts davon ist für die Geschichte, die ich erzählen werde, wirklich relevant. Das Ganze passierte am letzten Schultag. Ich ging auf eine ziemlich große Mittelschule mit vielen Schülern pro Jahrgang, was bedeutete, dass es jede Menge paralleler Klassen mit gleichaltrigen Schülern gab. Deshalb gab es eine Tradition am letzten Schultag, bei der Schüler in zufällige Klassenzimmer gingen, um die Lehrer zu ärgern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Lehrer davon wussten und mitmachten, um die Kinder zu unterhalten. Aber das ist nebensächlich. Ich erinnere mich nicht an die genaue Uhrzeit, aber ich weiß noch, dass ich in einer der wenigen Klassen war, die ich mit Sven teilte. Es war alles genauso wie den ganzen Tag über. Die Klasse war voller Schüler, die eigentlich woanders hätten sein sollen. Ich war ziemlich regelkonform, während ich aufwuchs, also machte ich nie bei solchen Streichen mit. Meine Freunde taten es jedoch, sodass ich oft allein in meinen Klassen war, weil sie zusammen in andere Klassenzimmer gingen. Dies war eine dieser Gelegenheiten. Alle meine Freunde waren weg und der einzige Junge, den ich ein wenig kannte, war Sven. An diesem Tag verhielt sich Sven seltsamer als sonst. Das ist etwas, woran ich mich klar erinnere. Ich weiß nicht mehr genau, was wir im Unterricht machten oder lernten, aber ich erinnere mich, dass Sven ziemlich aggressiv mit dem Fuß wippte. Etwas, das er sonst nie tat. Außerdem schaute er ständig im Klassenzimmer umher, als würde er jemanden suchen oder beobachten. Ich glaube nicht, dass er mich ansah, aber sicher war ich mir nicht. Eine weitere Sache, an die ich mich erinnere, war, dass viel mehr Schüler in der Klasse waren, die ich nicht kannte. Klar, ein oder zwei Fremde waren nicht ungewöhnlich, da alles gemischt war. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so viele waren, die ich noch nie gesehen hatte, war gering. Irgendwann sagte die Lehrerin, ich glaube, sie hieß Miss Bell, dass wir uns in Dreier- oder Vierergruppen aufteilen sollten, um an einem Arbeitsblatt zum Jahresende zu arbeiten. Nichts Ernstes. Die meisten Kinder nutzten es nur als Ausrede, um zu reden und sich abzulenken. Irgendwann ging Miss Bell zu ihrem Schreibtisch, nahm das Klassentelefon und drehte uns den Rücken zu. Ein paar Minuten später tauchte ein anderer Lehrer auf, vermutlich aus dem Nachbarraum. Sie standen direkt draußen an der Tür und begannen zu flüstern. Es war kein langes Gespräch, vielleicht eine halbe Minute, aber etwas daran fühlte sich seltsam an, als wollten sie keine Szene verursachen. Ich konnte spüren, dass etwas los war. Miss Bell wirkte unwohl. Das ist ehrlich gesagt die beste Art, ihr Verhalten zu beschreiben. Nachdem sie gesprochen hatten, kamen Miss Bell und der andere Lehrer zurück ins Klassenzimmer. Sie sagten nichts zur Klasse. Sie gingen nur zu bestimmten Kindern und knieten sich neben ihre Tische. Ich konnte nicht hören, was sie sagten, aber was auch immer es war, sie taten es leise. Offensichtlich so, dass die anderen es nicht mitbekamen. Eine Minute später standen diese Kinder auf und folgten den Lehrern hinaus in den Flur. Niemand reagierte wirklich. Es kam mir vor, als wäre ich der Einzige, der bemerkte, was gerade geschah. Miss Bell kam ein paar Minuten später zurück, diesmal allein. Sie sagte nichts über die Kinder, die gegangen waren. Sie setzte sich einfach an ihren Schreibtisch und begann mit Papieren zu hantieren, als wäre nichts passiert. Doch gleich danach ging der Feueralarm los. Miss Bell reagierte nicht so, als hätte sie gewusst, dass das passieren würde. Sie sagte uns, wir sollten uns aufstellen und hinausgehen, und wir schlossen uns dem Rest der Schule auf dem Feld hinter dem Gebäude an. Wie immer gruppierten sich alle nach Klassen. Auch stand ich wieder mit einer Menge bekannter Gesichter. Aber während wir dort standen, schaute ich zur Schule zurück. Ohne wirklichen Grund, einfach aus Gewohnheit, schätze ich. Und ich könnte schwören, dass ich etwas in einem der Fenster im zweiten Stock sah. Es war schnell. Vielleicht war es nur ein Reflex oder ein Schatten, aber es fühlte sich seltsam an. Die Schule hätte komplett leer sein sollen. Ich behielt es für mich, aber ich hatte wirklich Angst, als wir zurück ins Gebäude gingen. Wir gingen nie zurück hinein. Noch bevor der Alarm verstummte, hörten wir Sirenen. Ein paar Minuten später fuhren Polizeiwagen auf den Parkplatz. Nicht nur einer oder zwei, sondern eine ganze Reihe. Sie verloren keine Zeit. Die Beamten sprangen heraus und rannten direkt ins Gebäude. Niemand erklärte etwas. Die Lehrer sagten uns nur, wir sollten ruhig bleiben und warten. Nach einer Weile kam jemand und sagte, die Schule würde vorzeitig beendet. Keine Busse. Wir mussten unsere Eltern anrufen. Uns wurde nie gesagt, was wirklich passiert war. Meine Eltern erzählten mir schließlich, was passiert war, oder zumindest das, was die Schule ihnen gesagt hatte. Sie sagten mir, dass eine Gruppe von Kindern, die nicht einmal unsere Schule besuchten, es geschafft hatte, hineinzukommen. Es kursierte ein Gerücht, dass sie vorhatten, das Gebäude in Brand zu setzen. Offenbar hatte Miss Bell sehr beunruhigende Werkzeuge im Rucksack eines der Kinder gefunden und die Schule versuchte, alle mit dem Feueralarm hinauszubekommen. Die Details sind immer noch etwas unklar, also hoffe ich, dass ich alles richtig wiedergebe. Der Teil, der mich wirklich traf, war das, was meine Mutter am Ende sagte. Dass die Kinder von Sven während der Pause durch den Seitenzaun hereingeführt worden waren. Das Ganze war so seltsam, dass es immer noch schwer zu verarbeiten ist. Ich habe Sven nie wieder gesehen. Das geschah vor ein paar Jahren, kurz bevor die Schule zu Ende war. Es war der letzte Tag der 8. Klasse. Es war genau das, was man am letzten Tag der Mittelschule erwarten würde. Aufregung und bittersüße Abschiede. Alle rannten überall herum, schrieben Unterschriften und kitschige Nachrichten in die Jahrbücher der anderen. Meine Schule war riesig, leicht über 1000 Schüler. Um die Dinge überschaubar zu halten, sammelten die Lehrer unsere Jahrbücher ein und ließen sie durch verschiedene Klassenräume gehen, damit jeder, der wollte, die Möglichkeit bekam, zu unterschreiben. Ich bin sicher, du kannst dir vorstellen, wie das Probleme verursachen konnte. Jeder konnte in das Jahrbuch eines anderen schreiben, was er wollte. Die Lehrer gaben ihr Bestes, um zu verhindern, dass die Sache außer Kontrolle geriet. Aber ich kannte einige Jungs, die gemeine Nachrichten an Leute schrieben, die sie nicht mochten. Am Ende des Tages, als ich mein Jahrbuch zurückbekam, blätterte ich aufgeregt durch die Seiten und las all die albernen Notizen meiner Freunde. Doch während ich die Seiten durchging, fiel mir etwas auf. Es gab eine Unterschrift unter dem Foto von jemandem, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Sein Name war Samuel Robinson III. Ein Name, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Die Nachricht, die er schrieb, war kurz, einfach und ehrlich gesagt ein wenig unheimlich. Da stand: Hexen, wir werden uns wiedersehen. Ich starrte die Seite an, völlig verwirrt. Ich hatte mit diesem Samuel nie ein einziges Wort gewechselt, aber ich konnte nichts dagegen tun. Das Schuljahr war vorbei, also konnte ich ihn nicht sehen, selbst wenn ich gewollt hätte. Ich schrieb es einfach einem komischen Typen zu, der sich seltsam verhielt. Oder vielleicht einem ehrlichen Irrtum. Wie auch immer, ich hörte auf, darüber nachzudenken. Ein paar Stunden vergingen und ehe ich mich versah, war ich zu Hause und veranstaltete eine Übernachtungsparty im Keller mit meinen besten Freunden Kevin, David und Kieran. Wir vier aßen Doritos und spielten die ganze Nacht Call of Duty. Das Schlafzimmer meiner Eltern war 3 Stockwerke höher, also mussten wir uns keine großen Sorgen machen, zu viel Lärm zu machen. Wir spielten gerade auf der Rudermaschine meines Vaters, kurz vor 2 Uhr, als wir ein lautes Klopfen an der Hintertür hörten. Das Geräusch brachte uns sofort zum Schweigen. Wer zum Teufel würde an diese Tür klopfen? Es musste jemand sein, der meine Eltern nicht wecken wollte oder wusste, dass wir unten waren oder beides. Es ergab keinen Sinn. Die Person klopfte weiter im gleichen rhythmischen Muster. Ich merkte, dass Kieran kurz davor war, etwas zu sagen, und ich konnte ihn nicht rechtzeitig stoppen. Mit lauter, fester Stimme fragte er, wer dort sei. Am liebsten hätte ich ihn geschlagen. Im Grunde hatte er demjenigen da draußen verraten, dass wir unten waren. Mein Keller hat keine Fenster nach draußen, also war es unwahrscheinlich, dass jemand wusste, dass wir da waren bis jetzt. Nach einer langen Pause und ohne weiteres Klopfen ertönte eine gedämpfte Stimme: »Kommt zur Hintertür!« Sie hatte einen hohen Tonfall, der tatsächlich fröhlich klang, als wäre es ein Freund von uns, der versuchte, zur Übernachtungsparty dazu zu stoßen. Es war definitiv die Stimme eines Teenagers, und sie klang nicht so, als ob jemand nur seine Stimme verstellen würde. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich verängstigt war. Meine Freunde hingegen schienen unbeeindruckt, als fänden sie es spannend, dass ein fremder Junge draußen vor meinem Haus stand. Sie bestanden darauf, dass wir zumindest nachschauen sollten, wer es war. Und obwohl ich nicht wollte, drängten sie mich dazu. Wir schlichen die Treppe hinauf und achteten darauf, nicht zu viel Lärm zu machen. Langsam näherte ich mich der Hintertür, versuchte das Pochen meines Herzens zu ignorieren. Durch das schmale Glas neben der Tür konnte ich eine dunkle Gestalt im schwachen Licht erkennen. Ich trat etwas näher und sein Gesicht erschien vor mir. Mein Kinn fiel fast auf den Boden, als mir klar wurde, wer es war. Er war es. Dieser Junge, Samuel Robinson III, der mein Jahrbuch unterschrieben hatte. Meine Freunde wollten die Tür öffnen, aber aus irgendeinem Grund hielt ich sie zurück und sagte, dass ich wüsste, wer er war. Ich erklärte, was passiert war, und das veränderte ihre Stimmung ein wenig. Bedenke, dass Sam die ganze Zeit draußen stand, während wir sprachen, und uns eindeutig sehen konnte. Er musste bemerkt haben, wie verängstigt ich war, denn er begann in Richtung einer Seite des Hauses zu gestikulieren, als wolle er, dass ich zum Fenster kam. Vielleicht fragst du dich, warum keiner von uns die Situation ernster nahm. Ehrlich gesagt glaube ich, es lag daran, dass es kein seltsamer Erwachsener war, der uns belästigte. Es war ein Junge von unserer eigenen Schule. Trotzdem öffnete ich die Tür nicht. Stattdessen ging ich zum Küchenfenster und öffnete es nur einen Spalt. Meine Freunde folgten mir und stellten sich etwas abseits. Er trat ans Fenster und ich fragte ihn, was er wollte, und sagte ihm, dass ich ihn aus dem Jahrbuch wiedererkannte. Er sagte, »Ah, also hast du meine Nachricht bekommen«, und stellte sich als Sam vor. Dann fuhr er fort, dass er mich immer aus der Ferne beobachtet habe und dass wir gute Freunde hätten sein können. Ich nickte nur, um ihn nicht zu verärgern. Aber es gab absolut keine Möglichkeit, mit diesem Typen jemals befreundet zu sein. Ich wollte ihn nicht sofort bedrängen, aber ich musste es wissen. Ich fragte ihn, woher er wusste, wo ich wohnte. Er antwortete nicht, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Bevor ich die Situation beruhigen konnte, nannte David ihn einen Stalker und sagte ihm, er solle verschwinden. Sams Lächeln verschwand. Er legte den Kopf schief, als ob er nicht verstand, was David gesagt hatte. Dann, so schnell wie sein Lächeln verschwunden war, verzerrte sich sein Gesichtsausdruck zu etwas, das ich nur als Hass beschreiben kann. Er verwandelte sich von passiv und irgendwie freundlich zu aggressiv und wütend. Er begann, mir Dinge zuzuschreien. Wie sehr er meine Freunde hasste und dass wir alle sterben sollten. Wie sehr meine Ex mich hasste und irgendwelche zufälligen Sachen, die er unmöglich wissen konnte. Er kam ans Fenster und versuchte, es gewaltsam zu öffnen, aber ich schloss es und sicherte es. Er fing an zu knurren und schlug wie ein Tier gegen das Fenster. Es fehlten nur Sekunden, bis es zerbrochen wäre. Ich muss sagen, dass wir einen ziemlichen Aufruhr verursacht haben müssen, denn meine Eltern stürmten die Treppe hinunter und verlangten zu wissen, warum wir sie geweckt hätten. In diesem Moment rannte Sam davon. Ich erzählte meinen Eltern so schnell wie möglich, was passiert war, und mein Vater rannte in Unterhosen nach draußen. Er kam ein paar Minuten später zurück und sagte, er habe keine Ahnung, wohin der Junge verschwunden war. Ich weiß nicht warum, aber meine Eltern riefen nicht die Polizei. Sie sagten uns nur, wir sollten wieder schlafen gehen und dass sie sich am nächsten Tag um die Schule kümmern würden, um dem Jungen den Vorteil des Zweifels zu geben. Am nächsten Morgen nahmen sie Kontakt mit der Schule auf. Da erfuhren wir die beunruhigende Wahrheit. Sam war ein paar Wochen vor Schuljahresende von der Schule verwiesen worden und hätte am letzten Tag gar nicht dort sein dürfen. Offenbar waren die Jahrbücher vor seinem Ausschluss gedruckt worden, was erklärte, warum sein Foto noch enthalten war. Das bedeutete, dass er sich in die Schule eingeschlichen hatte, nur um mir diese Nachricht zu schreiben, was mich mehr erschreckte, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Obwohl wir mit der Schule zusammenarbeiteten, um mehr herauszufinden, konnte niemand Sam ausfindig machen. Es war, als ob er und seine Eltern gar nicht existierten. Die ganze Sache war ein großes Problem, aber die Schule tat ihr Möglichstes, es unter Kontrolle zu halten. Bis heute habe ich keine Ahnung, woher er wusste, wo ich wohnte. Das ist das, was mich am meisten erschreckt. Die plausibelste Theorie ist, dass er ein psychisch gestörter Jugendlicher war, der aus irgendeinem Grund eine seltsame Obsession mit mir entwickelte und mich eine unbestimmte Zeit lang verfolgte. Meine Eltern waren wochenlang besorgt. Es ist etwas, worüber wir heute nicht mehr sprechen, weil es einfach unangenehm ist. Aber in demselben Haus zu wohnen, hat sich seitdem nie wieder gleich angefühlt. In meinen späten 20ern zog ich von Deutschland in eine kleine Stadt in Texas, mit einer Bevölkerung von 177.000 Menschen. Der Ort lag fast 2 Stunden Autofahrt von der nächstgelegenen Stadt entfernt. Als lebenslange Tierliebhaberin engagierte ich mich bei der Tierschutzgesellschaft und im örtlichen Tierheim. Dort erfuhr ich entsetzt, dass alle Wildtiere, die Hilfe benötigten, eingeschläfert wurden, weil niemand die Rettungsmissionen übernahm. Ein Jahr später, dank der großzügigen Unterstützung der Boy Scouts und Girl Scouts, hatte ich ein vollständig errichtetes Rettungszentrum mit Gehegen, Käfigen und den notwendigen Einrichtungen, um nach einer gründlichen Inspektion eine Genehmigung zur Wildtierrehabilitation vom Staat zu erhalten. Ich erhielt auch Unterstützung und Spenden von der örtlichen Bevölkerung, wie Decken, Tiernahrung und Käfige. Während eines dieser Besuche lernte ich Raphael kennen. Er war ein typischer Landbewohner, der hauptsächlich von seinem Haus und dem Anbau eigener Lebensmittel lebte. Wenn er in der Stadt war, ließ er jede überschüssige Nahrung, die er hatte, für meine Tiere da. In den folgenden Jahren half er oft beim Bäumefällen, Reparaturen und bei der Bereitstellung von Vorräten. Er war ein guter Freund und konnte stundenlang über persönliche Probleme sprechen. Raphael war ein grober Kerl und obwohl er prahlte und übertrieb, war er immer respektvoll und höflich zu mir. Er flirtete niemals auf irgendeine Weise mit mir. Er war einfach ein guter Freund, von dem ich wusste, dass ich ihn im Notfall anrufen konnte und umgekehrt. Raphael war alleinerziehender Vater und lebte bei seinen Eltern, die ihm halfen, seinen Sohn Rafa zu erziehen, nachdem die Mutter ihm wegen ihrer Drogengewohnheiten entzogen worden war. Ich lernte seinen Sohn ein paar Mal kennen und sah ihn aufwachsen. Als Teenager kamen sie oft nach einem Waffenflohmarkt vorbei, beladen mit Gewehren und prahlten mit ihrer Waffensammlung. Diese Besuche machten mich sehr unwohl. In Deutschland sieht man nicht viele Waffen und in Texas war das ein großer Kulturschock. Selbst nach über 30 Jahren in diesem Land habe ich mich nicht daran gewöhnt. Eines Tages brachte Raphael einige Knochen für die Hunde vorbei und wir begannen zu reden. Zu diesem Zeitpunkt kannten wir uns seit etwa 5 Jahren. Da kam ein unangenehmer Faktor ins Spiel. Er hatte einige Pilze genommen und war seltsam berauscht. Er erzählte mir, wie er in die Stadt ging, um schwarze Prostituierte abzuholen, obwohl er weiß war. Er begann eine schreckliche rassistische Tirade, die mich entsetzte, aber er war so in seinem Rausch gefangen, dass er weitersprach und beschrieb, wie er 2 von ihnen 2-mal zu sich nach Hause, in den Wohnwagen auf dem Grundstück seiner Eltern, brachte und ihnen schreckliche Dinge antat, zu schrecklich, um sie hier zu wiederholen. Dann beschrieb er, wie er jedem von ihnen das Leben nahm, ihre Leichen verbrannte und die Überreste den Tieren überließ. Nachdem er gegangen war, war ich fassungslos. Nach Rücksprache mit meinem Ehemann entschieden wir, dass es nur eine seiner erfundenen Geschichten war. Es konnte nicht sein, dass er all das getan hatte, und wir überzeugten uns davon. Am nächsten Tag, als er nüchtern war, konfrontierten wir ihn, und er lachte nur und bestätigte, dass er es erfunden hatte, nachdem er während des Pilzrausches einen Horrorfilm gesehen hatte. 5 Jahre später lernte er eine Frau kennen und begann eine Beziehung. Ich traf sie, Tammy, ein paar Mal und mochte sie sofort. Sie war warmherzig, extrovertiert, süß und liebevoll. Sie heirateten und wir verloren ein weiteres Jahr den Kontakt. Ich nahm an, sie befänden sich in der Flitterwochenphase und seien glücklich miteinander. Eines Tages schickte er mir eine Nachricht, dass bei Tammy Brustkrebs im 4. Stadium diagnostiziert worden sei, und mein Herz brach für sie. Ich schrieb ihr, um zu fragen, wie es ihr ging, und war nicht auf das vorbereitet, was sie mir sagte. Kurz nach der Hochzeit zeigte Raphael sein wahres Gesicht. Er begann, sie zu missbrauchen, zu kontrollieren und schließlich gegen ihren Willen in dem Wohnwagen einzusperren. Sie wagte es nicht, um Hilfe zu bitten und versuchte zu fliehen, weil er ihr versprach, sie zu töten, wenn sie es tat, und daran zweifelte sie keinen Moment. Zu allem Überfluss weigerte sich Raphael, ihre Chemotherapie zu bezahlen und verbot ihr buchstäblich, sie durchführen zu lassen. Sie sagte, sie habe beschlossen, es trotzdem zu tun und würde am nächsten Tag zur Klinik gehen. Ich versprach, mit Raphael zu sprechen, um herauszufinden, wo das Problem lag. Am nächsten Morgen schickte mir Raphael eine Nachricht, dass er gerade seine Frau tot im Bett gefunden habe. Der Krebs müsse sie getötet haben, sagte er. Es gab keine Autopsie und sie wurde innerhalb von 48 Stunden eingeäschert. Und das war alles. Ich glaube, ich muss nicht beschreiben, was in meinem Kopf vorging. Ich wollte nicht glauben, dass er etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun hatte, aber die Warnzeichen waren unbestreitbar. Dennoch sah ich keine Möglichkeit, etwas zu tun. Ihn konfrontieren und riskieren, dass er sich gegen mich wendet, die Polizei kontaktieren, nachdem sie eingeäschert wurde, seine Eltern informieren und ihnen sagen, was ich vermutete. Ich glaubte nicht, dass das einen Unterschied machen würde oder dass es nur alles verschlimmern würde, also tat ich nichts. Alles, was ich wusste, war, dass ich nie wieder in seiner Nähe sein wollte. Zum Glück versuchte er nie, mich danach zu kontaktieren, und ich suchte ihn ebenfalls nicht auf. Im Dezember 2021 schickte mir ein gemeinsamer Freund einen Link zu einem Nachrichtenartikel. Das Büro des Sheriffs des Landkreises untersuchte den Tod von Vater und Sohn. Ein etwa 50-jähriger Mann, offenbar verärgert, weil sein Vater ihn vom Testament ausgeschlossen hatte, erschoss am 14. Dezember seinen eigenen Sohn und nahm sich anschließend das Leben. Der Sheriff des Landkreises sagte, dass die Beamten gegen 22.30 Uhr zum Tatort gerufen wurden, nachdem der Großvater des Opfers die Leichen in ihrem Haus in Palo entdeckt hatte. Raphael Crini Jr. spielte anscheinend Videospiele, als sein Vater ins Zimmer kam und auf ihn schoss. Es gab keine offizielle Aussage zum Mord, da der Fall noch untersucht wird. Es hieß, der Mord habe mit Geld und dem Testament des Großvaters zu tun. Die Autopsien beider Männer standen noch aus. Mir fiel die Kinnlade herunter. Ich fühlte mich, als wäre ich in einem falschen Film. Ich musste mehr erfahren, um das verarbeiten zu können. Also kontaktierte ich Raphaels Ex-Frau. Nicht die Mutter seines Sohnes, sondern Tami. Sie wusste es noch nicht einmal. Wir sprachen stundenlang über ihren Missbrauch, seine narzisstische Grandiosität, seine Mordgeschichten, wie er sie fast getötet hätte und wie sie in letzter Minute entkam. Meine ganze Welt brach zusammen. Wie konnte ich über 20 Jahre mit so jemandem befreundet sein und es nicht merken? Es erschütterte mein Vertrauen in andere Menschen bis ins Mark. Wir beschlossen, dass sie den Sheriff kontaktieren und über die angeblichen Morde an Prostituierten sowie unsere Verdachtsmomente bezüglich Tamis Tod berichten würde. Raphael hatte ihr von 3 Morden erzählt, einen mehr, als er mir gesagt hatte. Leider wies der Sheriff das ab. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine Berichte über vermisste Personen, die zu diesen angeblichen Verbrechen passten. Er sagte sofort, ohne nachzuforschen, dass es nichts gab, das man in Bezug auf den Tod seiner Frau tun oder beweisen konnte, und dass definitiv kein öffentliches Interesse bestand, weiter zu ermitteln. Und damit war alles vorbei. Ich blieb mit einer großen Frage zurück. War mein über 20 Jahre lang bekannter Freund wirklich ein Serienmörder? Es gibt eine Party gegen Ende des Schuljahres 2022 und alle meine Freunde gingen hin. Sie fand bei meiner Freundin Emily zu Hause statt, einem großen mehrstöckigen Haus in den Vororten. Die meisten Leute dort kamen aus der Schule oder kannten jemanden, den ich kannte, also war ich nicht von völlig Fremden umgeben. Dennoch war es nicht gerade meine Umgebung. Die Leute hatten seit 9 Uhr abends getrunken und gegen Mitternacht war die Musik zu laut und die Gespräche begannen zu verschmelzen. Ich hatte früher 2 Getränke gehabt und dann nur noch Wasser getrunken, da ich wusste, dass ich herausfinden musste, wie ich nach Hause komme. Meine Eltern dachten, ich würde bei Emily übernachten, aber sie schlief schon oben und ich wollte nicht dort bleiben. Ich sah auf mein Handy und bemerkte, dass die Mitfahrdienste knapp und teuer waren. Da traf ich auf einen Jungen namens Josh. Ich kannte ihn aus der Schule, obwohl wir nie Freunde gewesen waren. Er war im letzten Jahr in meiner Englischklasse gewesen und stand einer Freundin von Emily nahe. Er war der Typ Junge, der zu viel über sich selbst sprach, aber es so tat, als wäre es ein Scherz. Damals hatte er ein paar Mal versucht, mit mir zu flirten. Er machte Kommentare, dass ich zu ernst sei und jemanden wie ihn bräuchte, um mich zu entspannen. Ich lehnte jedes Mal höflich ab und er lachte und meinte, ich würde seinen Humor nicht verstehen. Er tauchte in der Nähe der Tür auf, gerade als ich gehen wollte. Er sagte, dass er auch weg wolle und fragte, ob ich eine Mitfahrgelegenheit bräuchte. Ich wollte eigentlich nicht mit ihm gehen, hatte aber keine andere Wahl. Um fair zu sein, war er einer der wenigen, der nicht trank. Sonst hätte ich es nicht in Betracht gezogen. Er sagte immer wieder, komm schon, ist doch keine große Sache. Ich fahre buchstäblich in deine Richtung. Ich wollte nicht vor halb betrunkenen, neugierigen Leuten streiten, Also stimmte ich zu. Er lächelte, als hätte ich ihm gerade einen großen Gefallen getan, und führte mich zu seinem Auto. Sein Auto war ein alter Hatchback mit zerknüllten Fastfood-Verpackungen auf dem Rücksitz. Es roch schwach nach Köln und etwas Saures, wie alter Limonade. Er öffnete zuerst die Beifahrertür, als wäre das ein Gentleman-Gestus. Ich setzte mich hinein und schnallte mich sofort an. Als er ans Steuer ging, startete er das Auto, ohne sich anzuschnallen. Anfangs schien die Fahrt normal. Er fragte mich nach meinen Kursen und ob ich immer noch viel Zeit mit Emily verbringe. Er scherzte, dass Emily zu verrückt für mich sei, was wie eine Ausrede klang, über sich selbst zu sprechen. Ich gab kurze Antworten. Er fuhr mit einer Hand am Lenkrad und der anderen auf der Mittelkonsole, als wollte er, dass ich bemerkte, wie cool er sei. Anstatt nach links in meine Nachbarschaft abzubiegen, fuhr er geradeaus über die Kreuzung. Ich wies ihn darauf hin, aber er sagte, er wolle Ampeln vermeiden und kenne einen schnelleren Weg. Ich drängte nicht, weil es noch nicht ernst schien. Nach ein paar Minuten bemerkte ich, dass wir überhaupt nicht in Richtung meines Hauses fuhren. Er bog rechts in ein Geschäftsviertel ab, in dem alle Geschäfte und Büros geschlossen waren. Die Straßen waren fast leer, nur gelegentlich fuhr ein Auto am Nachtselbstbedienungsrestaurant vorbei. Ich sagte ihm, dass dies nicht der Weg sei, und er antwortete, »Keine Sorge, ich bring dich nach Hause. Ich will nur kurz reden.« Sein Ton war nicht wütend, aber bestimmt, als dürfe man nicht widersprechen. Er fuhr auf einen großen Parkplatz hinter einem geschlossenen Möbelgeschäft. Die Beleuchtung war schwach und weit auseinander und es gab keine anderen Autos in der Nähe. Er parkte in der Mitte der Reihe und schaltete den Motor aus. Das Erste, was ich dachte, war, wie weit wir von geöffneten Geschäften entfernt waren. Ich bekam Angst und behielt den Sicherheitsgurt an. Er lehnte sich zurück und sah mich an. »Weißt du, ich verstehe dich nicht«, sagte er. »Ich war immer nett zu dir. Jedes Mal, wenn wir gesprochen haben, habe ich mir Mühe gegeben. Ich musste dich heute Abend nicht mitnehmen, aber hier bin ich.« Dann lachte er, doch es war nichts Lustiges. Ich sagte ihm, dass ich die Mitfahrgelegenheit schätze, aber das bedeutete nicht, dass ich ihm irgendetwas schulde. Er schüttelte den Kopf und sprach weiter darüber, wie Mädchen wie ich immer mit Idioten gehen und jemanden ignorieren, der nett zu ihnen ist. Er übte enormen emotionalen Druck aus, aber ich versuchte nicht in eine richtige Diskussion zu geraten. Ich sagte vorsichtig, dass ich dankbar sei, aber an nichts anderem interessiert. Er lehnte sich näher und sagte, »Das ist das Problem. Du steckst mich in diese kleine Schublade, als wäre ich nur hier, um dir Gefallen zu tun, während du Jungs nachjagst, die nicht einmal die Hälfte von dem tun, was ich tue.« Er schrie nicht, aber seine Worte hatten Schärfe. Mir wurde klar, dass ein Nein nicht ausreichen würde. Wenn ich zu viel diskutierte, könnte er wütend werden. Wenn ich jetzt versuchen würde, aus dem Auto zu steigen, würde ich zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und wir waren auf einem leeren Parkplatz, ohne offensichtliche Fluchtmöglichkeit. Ich musste ihn glauben lassen, dass ich zuhörte, zumindest bis ich eine sicherere Gelegenheit sah. Ich stellte Fragen, um das Gespräch wieder auf ihn zu lenken, statt auf mich. Ich nickte, als würde ich überlegen, was er sagte, obwohl ich es nicht tat. Mein Ziel war nicht mehr, mich zu verteidigen, sondern Zeit zu gewinnen und ihn glauben zu lassen, dass ich nicht vorhabe, wegzugehen. Ich sah auf mein Handy im Schoß, aber er bemerkte es und sagte mir, ich solle es wegstecken, es sei unhöflich. Ich steckte es in meine Tasche, behielt aber die Hand darauf. Das Gespräch drehte sich endlos im Kreis. Er beschwerte sich immer wieder darüber, wie ungerecht es sei, dass ich ihm nie eine Chance gäbe. Ich hielt mein Gesicht ruhig und antwortete so, dass er nicht wütend wurde. Alle paar Minuten schaute ich auf die Straße und sah ein paar Lichter in der Ferne, was mir etwas Hoffnung gab. Einmal lehnte er sich dramatisch zurück, als würde er erwarten, dass ich nachgab. Stattdessen sagte ich, dass ich müde sei und früh aufstehen müsse. Ich sagte, dass ich die Mitfahrgelegenheit schätze und verstehe, was er meint. Ich fügte hinzu, dass ich glaube, dass er jemanden verdient, der genauso fühlt wie er. Und er schien sich genug zu beruhigen, um das Auto wieder zu starten. Langsam verließ er den Parkplatz und ich hielt die Hände im Schoß verschränkt, um das Zittern zu verbergen. Auf der Rückfahrt zur Hauptstraße versuchte ich lässig zu wirken, als hätte ich keinen Plan. Als wir an einer noch geöffneten Tankstelle vorbeifuhren, sprach ich schnell. Ich sagte, ich müsse etwas für meine Mutter kaufen. Er sah mich misstrauisch an, aber der Laden war beleuchtet und es waren ein paar Leute drin. Ich wiederholte, dass es nur eine Sekunde dauern würde. Er stieg widerwillig aus und kaum hielt das Auto in der Nähe des Eingangs, schnallte ich mich ab und sagte, dass ich gleich zurück sei. Ich ging schnell in den Laden, widerstand dem Drang zu rennen. Sobald die Tür sich schloss und ich den Kassierer nach oben schauen sah, fühlte ich mich sicherer. Ich kaufte einen Kaugummi, damit die Ausrede glaubwürdig wirkte, und holte mein Handy heraus. Er senkte das Fenster und rief meinen Namen, sagte, wir müssten los. Ich sagte, mein Vater sei bereits unterwegs und ich bräuchte nicht zu warten. Es war nicht wahr, aber ich würde nicht ins Auto zurückgehen. Er sah mich wütend an, murmelte etwas und fuhr dann schneller los als nötig. Ich blieb draußen, bis das Auto verschwand. Dann rief ich einen Uber von der Tankstelle, der in 10 Minuten kam. Auf der Fahrt nach Hause spielte ich alles in meinem Kopf durch. Ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, wie beunruhigend alles gewesen war. Als ich schließlich zu Hause ankam, schloss ich die Tür ab und setzte mich lange Zeit auf das Bett, bevor ich überhaupt ans Schlafen denken konnte. Glücklicherweise ließ er mich danach praktisch in Ruhe. Ich dachte daran, es allen zu erzählen, aber es wäre mein Wort gegen seins gewesen. Und er hatte nichts Illegales getan, nur etwas wirklich Beunruhigendes. Rückblickend hätte ich ihn wahrscheinlich irgendwie melden sollen, nur damit es einen Eintrag gibt. Aber wahrscheinlich ist schon zu viel Zeit vergangen, also ist es, wie es ist. Ich war 21 Jahre alt, als das passierte, und ich kann immer noch nicht schlafen, ohne meine Jalousien festzuschließen. Ich habe mein ganzes Leben in einer ruhigen Gegend in Pennsylvania gelebt, wo selten etwas Schlimmes passiert, in der Art von Stadt, in der die Leute ihre Türen nachts unverschlossen lassen. Meine beste Freundin Kelly wohnte 2 Straßen von mir entfernt, und wir waren seit der 7. Klasse eng miteinander befreundet. Wir teilten alles, von Highschool-Dramen bis hin zu persönlichen Geheimnissen, die zu schwer schienen, um sie alleine zu tragen. Eines Nachts gegen 23.15 Uhr rief mich Kelly an, flüsternd mit einem seltsamen, keuchenden Ton. Sie sagte mir, dass sie einen Mann vor ihrem Schlafzimmerfenster stehen gesehen hatte, völlig regungslos, ohne sich zu bewegen. Zuerst dachte ich, sie würde scherzen. Sie hatte es früher gemocht, mich vor dem Schlafengehen mit unheimlichen Geschichten zu erschrecken. Aber etwas in ihrer Stimme war an diesem Abend anders, als hätte sie wirklich Angst und versuchte, nicht in Panik zu geraten. Sie erzählte mir, dass er groß war, nahe am Rand ihres Hinterhofs unter dem Baum stand und sich mindestens 10 Minuten lang nicht bewegte. Ihr Vater war mit einer Taschenlampe hinausgegangen und hatte den Hof abgesucht, aber niemanden gefunden. Trotzdem schwor Kelly, dass der Mann gezielt ihr Fenster beobachtete, den Kopf leicht geneigt, als würde er sie studieren. Das Gespräch endete damit, dass sie sagte, »Ich glaube nicht, dass er weg ist.« Am nächsten Tag trafen wir uns in der Cafeteria in der Nähe des Campus. Sie wirkte erschöpft, wie jemand, der kaum geschlafen hatte. Ich versuchte, einen Scherz über den mysteriösen Stalker zu machen, aber sie lächelte nicht einmal. »Es ist nicht nur ein Typ«, sagte sie leise und rührte an ihrem Getränk, als wollte sie sich von ihren eigenen Gedanken ablenken. Als sie ihre Hand über den Tisch ausstreckte, bemerkte ich einen dünnen, rötlichen Kratzer an ihrem Unterarm. Ich fragte sie danach und sie senkte den Blick, fast überrascht, dass er da war. »Wahrscheinlich habe ich mich im Schlaf gekratzt«, sagte sie, aber ihre Stimme zitterte, als ob sie selbst nicht daran glaubte. In ihren Augen lag ein ferner Ausdruck, als sei ihr Geist woanders. Für ein paar Tage wusste ich nicht viel von ihr. Die Abschlussprüfungen standen bevor und ich vermutete, dass wir beide von der Schule vereinnahmt waren. Aber an diesem Freitagabend passierte etwas, das mich aufhören ließ, ihre Geschichte abzutun. Ich war gerade in meine Einfahrt gefahren und griff nach meinem Rucksack, als mir etwas auf der Straße auffiel. Es ließ mir sofort das Herz stocken. Auf der anderen Straßenseite stand ein Mann, vollkommen regungslos, starrte direkt auf mein Haus, ohne zu blinzeln. Seine Körperhaltung erinnerte mich an die Beschreibung, die Kelly gegeben hatte, unnatürlich steif, fast zu ruhig. Ich schaute kurz weg, um die Haustür zu öffnen. Als ich wieder hinsah, war der Mann verschwunden, als wäre er lautlos in der Dunkelheit verflogen. Ich ging hinein und schloss alles ab, fühlte mich trotzdem beobachtet, selbst hinter den geschlossenen Jalousien. Mein Telefon vibrierte, gerade als ich das Flurlicht ausschaltete. Es war eine Nachricht von Kelly, kurz und kalt, die Art Nachricht, die einem einen Schauer über den Rücken jagt. Sie lautete nur, »Fängt er jetzt auch an, dich anzusehen?« Ich starrte lange auf die Nachricht, spürte das Gewicht auf meiner Brust. Ich hatte ihr nicht erzählt, was ich gesehen hatte, nicht einmal beiläufig erwähnt. Trotzdem wusste sie irgendwie, dass es kein Zufall war. Ich hatte das Gefühl, dass wir beide auf etwas hineingezogen wurden, das wir nicht benennen konnten. Ich rief sie sofort an, aber es klingelte nur zweimal und ging dann auf die Mailbox. Ich hinterließ keine Nachricht, blieb nur im Bett sitzen und hielt das Telefon, als könnte es mich schützen. Mein Zimmer fühlte sich kälter als normal an, und die Stille war nicht friedlich. Sie war geladen, wie die Art von Stille, in der etwas lauscht. Am nächsten Morgen fuhr ich zu ihrem Haus, um ihr Gesicht zu sehen und zu wissen, dass es ihr gut ging. Ihre Mutter öffnete die Tür und sagte, dass Kelly sich nicht wohlfühle, mehr schlafe als gewöhnlich und kaum esse. Ich fragte, ob ich sie kurz sehen könnte. Sie lächelte höflich und sagte, »Vielleicht morgen.« Dann schloss sie leise die Tür. Ich blieb einen Moment stehen und starrte auf diese Tür. Irgendetwas daran ließ mir den Magen umdrehen. Es war nicht nur, dass sie müde aussah. Ich hatte das Gefühl, sie verschwand in etwas und niemand um sie herum bemerkte es. Ich wollte glauben, dass es nur Stress war, vielleicht eine geteilte Paranoia, aber tief im Inneren wusste ich, dass es nicht so war. In dieser Nacht blieb ich länger als gewöhnlich wach. Ich wollte nicht schlafen, nicht mit dem Gefühl, beobachtet zu werden, noch frisch in meinem Kopf. Gegen 0.30 Uhr stand ich auf, um die Jalousien vollständig zu schließen. Da sah ich ihn wieder, auf der anderen Straßenseite, genau dort, wo er zuvor gestanden hatte. Er hatte sich nicht bewegt. Dieselbe Haltung, dieselbe Unbeweglichkeit. Kein Telefon, keine Taschenlampe, keine Hundeleine, nur er. Regungslos unter dem sanften Licht des Laternenpfahls. Ich erstarrte, die Hand wenige Zentimeter von den Jalousien entfernt. Sein Gesicht war nicht sichtbar, aber ich wusste, dass er direkt auf mein Fenster starrte. Ich wollte wegschauen, aber ich spürte, dass es die Situation nur verschlimmern würde. Schließlich schlug ich die Jalousien zu und trat wie ein verängstigtes Kind vom Fenster zurück. Ich versuchte, mich mit Geräuschen, Fernsehen, Musik, sogar einem Podcast abzulenken, aber nichts funktionierte. Die Stille schlich sich weiterhin durch die Ritzen. Um 3.06 Uhr vibrierte mein Telefon erneut. Diesmal lautete die Nachricht einfach, »Schau nicht zurück!« Ich erstarrte, las sie immer wieder, versuchte ihre Bedeutung zu verstehen. War es eine Warnung? Eine Drohung? Mein Herz schlug so laut, dass ich es in meinen Ohren pochen hörte. Am nächsten Morgen sprach ich endlich mit Kelly am Telefon. Ihre Stimme klang anders, distanziert, müde, als wäre sie seit Tagen nicht wirklich anwesend gewesen. Sie sagte mir, ich solle nicht über ihn sprechen, seinen Namen nicht nennen, nicht anerkennen, dass er da sei. »So kommt er rein«, flüsterte sie. Ich wusste nicht, was mit »so kommt er rein« meinte. Und ehrlich gesagt wollte ich nicht nachfragen. Ihre Stimme hatte einen dumpfen Ton, als hätte sie bereits etwas akzeptiert oder aufgegeben, das ich nicht verstand. Die Kelly, die ich kannte, hätte gescherzt, einen Plan erfunden oder mich wenigstens gebeten zu bleiben. Aber diese Version klang, als würde sie darauf warten, dass etwas endet. In dieser Nacht schaltete ich alle Lichter vor Sonnenuntergang aus und überprüfte zweimal alle Schlösser im Haus. Die Jalousien meines Schlafzimmers waren so fest geschlossen, dass man den Fensterrahmen nicht mehr sehen konnte. Trotzdem konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas direkt draußen lauerte, beobachtete und wartete. Nicht um einzudringen, nur da, wartend, dass ich es wieder bemerkte. Ich legte mich vollständig bekleidet ins Bett, das Flurlicht an, versuchte wach zu bleiben. Irgendwann muss ich eingeschlafen sein, denn ich wachte auf durch ein leises Klopfen. Es war langsam, methodisch, auf dem Glas direkt neben mir. Ich bewegte mich nicht. Ich atmete nicht einmal. Ich hatte das Gefühl, dass, wenn ich es anerkannte, ich etwas hereinlassen würde. Das Klopfen hörte auf, aber die Angst blieb. Ich blieb fast eine Stunde lang regungslos, starrte auf die Jalousien, ohne sie zu öffnen. Um 4:12 Uhr stand ich endlich auf und ging den Flur entlang. Die Luft war schwer, wie Wasser zu durchschreiten. Ich fühlte mich erst sicher, als die Sonne durch die Ritzen des Fensters schien. Am nächsten Tag schwänzte ich den Unterricht und fuhr erneut zu Kellys Haus, entschlossen, mit ihr von Angesicht zu sprechen. Diesmal öffnete niemand. Ihr Auto stand noch da, aber die Vorhänge waren zugezogen und das Licht der Veranda brannte am helllichten Tag. Ich klingelte fast 5 Minuten lang. Nichts. Ich ging sogar nach hinten. Immer noch kein Geräusch von innen. Ich fuhr nach Hause, einsamer als je zuvor. In dieser Nacht machte ich alles falsch. Ich öffnete die Jalousien. Ich sagte mir selbst, dass ich keine Angst mehr haben würde, dass nichts davon real war. Ich sah auf die leere Straße, wartete, forderte heraus, wieder zu erscheinen. Ich war fast überzeugt, dass es vorbei war. Gegen 2.30 Uhr schaltete ich das Licht aus und legte mich hin. Da sah ich ihn, diesmal nicht auf der anderen Straßenseite, sondern direkt vor meinem Fenster. Auf irgendeine Weise, ohne Geräusch, ohne Leiter, war er da, versuchte nicht einzudringen, nur mich aus wenigen Zentimetern Entfernung zu beobachten. Ich bewegte mich nicht. Ich schrie nicht. Ich schloss einfach die Augen und betete, dass ich nicht wirklich sah, was ich sah. Als ich sie wieder öffnete, war er verschwunden. Nur das leise Knarzen des Hauses und das stille Murmeln der Heizung. Aber ich weiß, dass er da war. Ich werde es immer wissen. Kelly kehrte nie auf den Campus zurück. Ihr Haus wurde ein paar Wochen später verkauft, als hätten sie und ihre Familie sich aufgelöst. Ich denke immer noch an sie. Ich frage mich immer noch, ob sie ihn zuerst gesehen hat oder ich. So oder so, ich glaube, sobald man ihn bemerkt, bemerkt er einen auch. Letztes Jahr besuchte ich an meiner Universität einen Kurs in Kulturanthropologie. Ich lernte das Mädchen kennen, das neben mir saß. Wir unterhielten uns, ich ging für ein paar Momente weg und daraus entstand eine Freundschaft. Als wir feststellten, dass wir denselben Namen hatten, war sie ein paar Jahre älter als ich, wirkte aber irgendwie immer weltunerfahrener als ich. Trotz ihrer Unschuld verstanden wir uns sehr gut und bald nannte ich sie meine zweitbeste Freundin. Dann, eines Tages, trug sie dieselbe Brille wie ich. Zuerst bemerkte ich es nicht. Schließlich neigen Geek-Mädchen dazu, ähnliche Mode zu mögen. Ich erzählte ihr weiterhin alles über mein Leben. Erst jetzt verstand ich ihr ungewöhnliches Schweigen. Sie wollte ihre Antworten fast perfekt an meine anpassen. Ich begann, mit einem Jungen aus diesem Kurs auszugehen, einem gemeinsamen Freund, und wir verstanden uns besser als sie und ich. 2 Wochen, nachdem wir angefangen hatten, miteinander auszugehen, färbte sie sich die Haare rot, um meine natürliche Haarfarbe so gut wie möglich zu imitieren. Eine Woche später kleidete sie sich auch wie ich. Bald begann sie, mich und meinen Freund ihre Waifu und Zwillinge zu nennen, als ob ich nicht bemerken würde, wie ehrlich sie dabei war. Ich war zu diesem Zeitpunkt verliebt, zumindest so sehr, wie man nach 2 Monaten Beziehung verliebt sein kann. Und sie gestand, dass sie die ganze Zeit Gefühle für ihn gehabt hatte. Da wurde mir klar, warum sie versucht hatte, mit meinem Ex-Freund anzubandeln. Es wirkte gruselig auf mich. Später sagte sie es mir direkt, sie versuchte, ich zu werden. Das fast zum Überlaufen brachte, als ich mir die Haare schnitt und sie 7 Stunden später dasselbe tat. Meine Mitbewohnerin war erschrocken, alle meine Freunde waren erschrocken. Und ich war es leid. Ich hörte so höflich wie möglich auf, mit ihr zu sprechen. Und sie verstand die Botschaft ziemlich schnell. Das Schlimmste ist, dass sie jetzt einer anderen Person nachstellt und deren zweiten Namen benutzt, um ihr ähnlicher zu sein. Manche Verrückte hören nie auf, verrückt zu sein. Evelyn und ich waren sehr gute Freundinnen, beachte das Wort, waren. Sie war ein seltsames Mädchen. Als ich sie in der Highschool kennenlernte, hatte sie kaum Freunde. Ich hatte die 8. Klasse wiederholt, sodass fast jeder in meinem Jahrgang bereits seine eigenen Gruppen gebildet hatte. Ich fand mich unter den faulen Rauchern wieder. Einmal schrieb ich Evelyn über Facebook. Sie war kein fröhliches Mädchen. Kaum kannte ich sie, erzählte sie mir schon all ihre Geheimnisse über Selbstverachtung, Selbstverletzung, Suizidgedanken und Ähnliches. Ich fühlte mich schlecht für sie. Mein Herz tat weh, weil ich mitfühlte. Wir wurden Freundinnen und verbrachten Zeit zusammen in der Schule und außerhalb. Nach einiger Zeit veränderte sich Evelyn. Es war eher eine beunruhigende Veränderung. Sie begann besitzergreifend mir gegenüber zu werden und sagte, ich dürfe nicht mit anderen Leuten zusammen sein. Sie sagte mir, dass sie mich liebte und nicht ohne mich leben könne. Damals gab es in meinem Kopf noch keine Alarmzeichen. Sie war meine Freundin, die bis dahin kein einfaches Leben hatte, und ich war froh, endlich für sie da sein zu können. Es geriet außer Kontrolle. Und sie gab mir eine Woche lang die stille Behandlung, nachdem ich einen Freund gefunden hatte. »Aber er ist doch gar nicht gut für dich«, sagte sie nach der Stille. Er behandelt dich nicht gut, was falsch war. Er behandelte mich wie eine Prinzessin, verwöhnte mich sehr und erinnerte mich an meine innere und äußere Schönheit. Das wird nicht lange halten. Und sie hatte recht. Die Beziehung hielt nur einen Monat und 3 Tage, weil Evelyn meinte, sie müsse ihm etwas sagen. Bis heute weiß ich nicht, was sie ihm gesagt hat, dass er mich verließ. Ich dachte, wir wären glücklich. Oder so dachte ich. Irgendwann während unserer Freundschaft starb mein Vater an einem Herzinfarkt. Sie war sehr unterstützend und ich werde ihr immer dankbar sein für ihre Hilfe und Liebe in dieser Zeit. Etwas brach in ihr. Als sie mich so sah, begann sie große Mengen Drogen zu nehmen und wurde distanziert. 2 Wochen später zog sie mit ihrer Mutter in eine andere Provinz. Sie war vergewaltigt worden. Wir sprachen gelegentlich weiter und es schien ihr gut zu gehen, aber die Angst, dass der Täter sie finden könnte, machte ihr Angst. Ich blieb viele Nächte wach und sprach mit ihr am Telefon. Besonders schmerzlich war es, einige dieser Dinge zu hören. Einmal erzählte sie mir, dass sie ihrer Mutter nach der Vergewaltigung alles erzählt hatte und ihre Mutter sie anschrie, dass es ihre Schuld sei und sie es wahrscheinlich genossen habe. Ich hatte Evelyns Mutter vorher kennengelernt. Sie ist eine der süßesten Mütter, die ich je getroffen habe und außerdem eine ausgezeichnete Köchin. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie so etwas Gemeines zu ihrer einzigen Tochter sagte. Es verwirrte mich. Danach wusste ich nicht, wie ich mit der ganzen Sache umgehen sollte. Eines Nachts, hier konnte ich nicht mehr ihre Freundin sein. Ich bekam eine Nachricht von ihr auf Facebook. Anfangs war es ganz normal. Wir sprachen über unseren Tag, dann nahm es eine Wendung. Sie begann mir zu sagen, wie sehr sie mich liebte, nicht nur als Freundin. Sie sagte, die Vorstellung, dass jemand anderes ihren Körper berührt, mache sie krank, aber sie liebe es, meine Hände auf ihr zu spüren. Und so weiter. Ich hatte Evelyn noch nie so erlebt. Fast alle meine Freunde wissen, dass ich bisexuell bin, aber Evelyn deutete nie ihre Sexualität an. Auch nahm ich einfach an, dass sie heterosexuell sei. Sie sprach nie romantisch oder sexuell über jemanden. Rückblickend wurden meine Antworten seltener und feindlicher, je weiter das Gespräch fortschritt. Etwas stimmte nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber es fühlte sich in dieser Situation nicht richtig an. Meine Intuition hatte recht. Sie begann wieder darüber zu sprechen, von ihrem ursprünglichen Täter vergewaltigt zu werden und dann ein Vergewaltigungskit im Krankenhaus zu machen. Ich war mit diesem Plan nicht einverstanden. Sie sagte, sie habe jemanden gefunden, der ihr helfen wolle. Sein Name war Alex. Von Anfang an habe ich ihn gehasst. Er wollte sexuelle Gefälligkeiten im Austausch für seine Hilfe. Ich äußerte meine Abneigung gegen diesen Plan und dass ich bereit sei, auf jede andere Weise zu helfen, solange der Plan nicht beinhaltete, dass sie sich wieder verletzte. Alles erschien mir damals lächerlich. Ich begann, ihr Nachrichten auf ihr Handy zu schicken, aber erhielt keine Antwort. Nach einer Weile sagte sie, sie würde Alex in dieser Nacht sehen und er würde ihr helfen, Selbstmord zu begehen. Ich geriet in Panik. Ich erinnere mich nicht an alles, was in dieser Nacht geschah. Mein Geist raste und mein Adrenalin peitschte wie verrückt. Alles, was ich wusste, war, dass ich Evelyn retten musste. Ich begann, sie ständig anzurufen und Nachrichten zu senden, erreichte aber nur ihre Mailbox. Ich überprüfte Facebook, aber sie war nicht online. Ich rief wieder und wieder an. Etwa 20 Minuten später erhielt ich eine SMS von einer unbekannten Nummer. Ich machte eine Rückwärtssuche der Nummer und stellte fest, dass sie von demselben Ort stammte, an dem Evelyn zu diesem Zeitpunkt lebte. Es stand etwas wie: Wenn du sie weiter anrufst, wird es nur schlimmer für sie. Ich fragte, wer zum Teufel das sei, und bekam ein lachendes Emoji und eine detaillierte SMS darüber, meine Freundin zu fesseln, zu betäuben und wie ein kleines: Ich kann nicht alles wiedergeben, aber es war etwas über ein Glätteisen erwähnt. Ich bekam sofort Angst. Ich suchte die Polizeinummer ihrer Gegend und wählte sie. Nachdem ich die Nachricht gelesen hatte, weinte ich. Die Operatorin blieb ruhig und drängte mich nicht sofort auf zu viele Details. Ich erklärte die Situation: meine suizidgefährdete Freundin, der Vergewaltiger, ihr Freund, die Facebook-Nachrichten und schließlich die SMS. Sie fragte, wo meine Freundin wohne, was ich nicht wusste. Ich gab die Handynummer meiner Freundin. Stattdessen fanden sie ihren Standort und baten um meine Nummer, um zurückzurufen. Zwischen all dem Stress, Adrenalin und Angst gab ich meine alte Nummer an, sodass sie mich nie zurückriefen. 30 Minuten später erhielt ich eine Nachricht von Evelyns Nummer. »Warum zum Teufel hast du die Polizei angerufen?« Das ganze Haus schlief, als sie ankamen. Ich war so verwirrt, aber die unbekannte Nummer wusste, dass ich Nachrichten geschickt und angerufen hatte. Wie konnten sie das wissen, wenn sie ihr Telefon bei sich hatte? Absolut nichts passte. Ich weinte die ganze Nacht. Ich hatte Albträume über das, was mir die unbekannte Nummer gesagt hatte. Jede Nacht stellte ich mir vor, von einem maskierten Mann gefoltert und benutzt zu werden. In dieser Nacht rief ich meinen besten Freund an, der ebenfalls in einer anderen Provinz lebte. Ich erzählte ihm alles, was passiert war. Er tröstete mich und bestätigte, dass ich nicht verrückt wurde und mir das nicht eingebildet hatte. Er versicherte mir alles, was ich hören wollte, aber ich blockierte seine Nummer danach. Ich blockierte ihre 3 Facebook-Konten, blockierte alles, was ich konnte. Alle 2 Monate oder so bekomme ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Ich gehe nie ran. Die Mailbox besteht aus ihr, die mir sagt, wie sehr sie mich liebt. Das Gruselige ist, dass ich meine Telefonnummer seit dem Vorfall 2-mal gewechselt habe. Letzte Woche erhielt ich eine Facebook-Nachricht von einem Profil mit ihrem Namen, in der erklärt wurde, dass sie mich niemals vergessen werde. Ich habe einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen, einen Eindruck, der nie verschwinden wird. Weitere Abschweifungen über ihre überbordende Liebe zu mir. Nur, ich muss dein Gesicht sehen, bitte. Du bist so besonders für mich. Mit anderen Worten, sie sagte mir, dass sie zurückgekehrt sei. Ich blockierte auch dieses neue Konto. Es tut mir leid, Evelyn. Bitte lass uns nie wieder treffen.